Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen zur ersten von zwei ganz besonderen Folgen von Kopfsalat. Wir zeichnen diese zwei Folgen nämlich mit Publikum auf. Mein Name ist Sven Häusler und weil ich hier natürlich viel behaupten kann, obwohl ich nie unsere Zuhörenden belügen würde, eine Bitte an die Leute hier vor Ort, damit das glaubwürdig ist, dass wir hier eine Live-Aufzeichnung machen, könnt ihr einmal so richtig Lärm machen bitte? Wow, jetzt hätten wir es geübt. Ja, so klingt das, wenn 500 Millionen 80.000 70 Menschen richtig enthusiastisch sind. Dankeschön dafür, dass ihr so viele seid, dass das so eine schöne Kulisse hier für mich ist. Und an dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank an das 25 Hours hier im Bikini Berlin. Hier sind wir nämlich zu Gast und ich fühle mich sehr wohl. Wie fühlt ihr euch?
Gut.
Sehr gut. Nun zu unserem Thema. Wir sprechen über Angststörungen. Die sind nämlich ganz schön weit verbreitet. Laut einer Erhebung waren im Jahr 2023 rund 4,7% der deutschen Bevölkerung von einer Angststörung betroffen. Davon übrigens doppelt so viel Frauen als Männer. Und wie häufig bei psychischen Problemen gehen Angststörungen auch gerne mal einher mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankung. Ich bin großer Fan davon, weniger über Menschen zu sprechen, sondern lieber mit ihnen. Und deshalb haben wir natürlich jetzt eine Person zu Gast. Er wurde 1993 in Südniedersachsen als Sebastian Becker geboren. Und ich erspare euch das Rechnen, er ist 32 Jahre alt. Er hat schon im Jugendalter begonnen, kurze handschriftliche Texte zu verfassen. Nach der Schule hat er ein paar Semester evangelische Theologie studiert und als Aushilfe in der Pflege gearbeitet, wo er Menschen mit Behinderungen betreut hat. Dann folgte ein Medienstudium. Ich weiß nicht, wie er da auf die schiefe Bahn geraten ist, aber und ein Job als Social Media Manager bei, ihr kennt sie alle, Iwi Daily, die Streetwear-Marke aus Berlin. Seit 2012 schon postet er auf Instagram und über die Jahre sind seine Handschrift und seine poetischen Texte so populär geworden, dass er sich nun beruflich komplett darauf konzentriert. Und damit ganz herzlich willkommen, hier ist er endlich, Sebastian Becker alias Chief.
Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Und ja, ich freue mich auf den Abend.
Ich mich auch. Wie schön. Basti, es gibt einen kurzen Text von dir. Es gibt viele kurze Texte von dir. Aber es gibt diesen einen und der lautet: Ich pass nur in deine Arme.
Ja.
Ich pass nur in deine Arme. Wie viele Menschen verlieben sich durchschnittlich pro Tag in dich? Gibt es da Erhebungen?
Ich glaube, die Handschrift ist so schlecht, dass die dann so ein bisschen was an den Texten vielleicht wieder ausgleicht.
Okay, du meinst nur die Hälfte der Empfänger können es überhaupt entziffern, oder?
Ja, es ist auch, ich habe ein sehr hauptsächlich weibliches Following bei Instagram und dadurch, dass Hass im Internet sehr männlich ist, bekomme ich davon sehr wenig ab. Und das Einzige, was ab und zu mal aufploppt, ist, wer soll das lesen? Und ich mir denke, ja, ist irgendwie eine Kritik, die kann ich annehmen. So, ich werde es jetzt nicht mehr umsetzen, dafür habe ich mich zu sehr an die Sauklaue gewöhnt. Aber es ist so ja die einzige Kritik, die ich dann abkriege und mit der kann ich ganz gut leben.
Ja, ja, ist auf jeden Fall eine total clevere Strategie auch, vornehmlich weibliches Publikum anzusprechen, weil dann kriegt man weniger Hate ab. So, aber wie erklärst du dir, dass die Menschen sich so einen großen Bezug zu deinen Texten, sich so sehr angesprochen fühlen davon, dass es so einen Anklang findet? Weil es sind ja wirklich teilweise Zweizeiler nur und irgendwie scheinst du da wirklich sehr was zu treffen.
Ich glaube, es sind zwei Gründe. Der eine ist, dass ich eben das Glück habe, mich hauptberuflich mit meinen Gefühlen zu beschäftigen und zu versuchen, dafür Sprache zu finden und Bilder und Symbole. Wo andere Menschen sich drinnen wiederfinden können. Und was den Erfolg bei Instagram angeht, ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, wie so ein bisschen die Generation, die nach mir kam oder so 3-4 Jahre quasi nach mir, also ganz knapp hinter mir kommt, dass deren Umgang mit Social Media ein sehr anderer ist als der, mit dem ich groß geworden bin. Und meine Generation, wir sind groß geworden mit keine Partyfotos bei Facebook, dann sonst kriegst du niemals einen Job. Wenn es ein Foto von dir gibt mit einem Bier in der Hand, wirst du niemals eine Stelle finden. Und aus dieser Angst ist, glaube ich, so ein sehr kuratierter Umgang mit Social Media geworden. Also Urlaubsfotos und das war's, gefühlt. Und die Generation, die dann danach kommt, geht da sehr viel roher mit um und ehrlicher und authentischer. Und also das, ich finde, so am sinnbildlichsten ist so ein TikTok, der während eine Person auf dem Klo sitzt angesprochen wird. So, wo eben so vielleicht dann ein Filter zu wenig ist. Aber so, ich glaube, dieser rohere und ehrliche Umgang, sich zu zeigen im Internet, hat dann auch dazu geführt, dass sehr viel mehr Menschen, die sich mit Texten von mir identifiziert haben, mit denen es um Angststörungen geht, um Trauer oder was auch immer, das auch bereit sind zu teilen und zu zeigen. Mhm. Und eben nicht nur dieses kuratierte, perfekte Bild von sich zeigen wollen, sondern eben eine Bereitschaft haben, auch zu zeigen, wann es ihnen nicht gut geht. Und das wiederum führt, glaube ich, eben dazu, dass man sich nicht alleine fühlt. Also so, ich weiß, bei meiner ersten Panikattacke konnte ich es eben gar nicht einsortieren und wusste nicht, was das ist, was da mit mir passiert. Und habe dann irgendwann, als ich verstanden habe, was das ist und was mit mir passiert, habe ich angefangen, da ganz viel von zu erzählen. Weil es mich genervt hat, dass ich 28 Jahre alt bin oder 27, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, und keine Ahnung davon habe. Und als ich dann angefangen, davon zu erzählen, kamen dann auch Freunde und Freundinnen zu mir und waren, ich kenne das, ich habe das auch. Und ich dachte, ja, aber wieso haben wir da nie drüber geredet? Und ja.
Nochmal kurz auf diesen Punkt. Also es ist schon echt verrückt, dass es dann aber auch mehr Frauen anspricht als Männer, oder? Also es ist ja nicht so, dass das ein Thema ist. Also Gefühle und Zustände sind ja nicht Frauen vorbehalten. Es ist ein Blick zurück. Es gibt von einer Hamburger Band, die nicht mehr existiert, gab es ein Album, das hieß Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Hm. Trifft vielleicht immer noch zu?
Ja, also ich glaube gerade so das Erstärken von sehr unangenehm Alpha-Male und Männlichkeitskulten und Andrew Tate zeigt, glaube ich, immer noch, wie fragil Männlichkeit ist oder ein Umgang mit Männlichkeit, wie viel Angst das auch verbunden ist von vielen. Und so, das gibt dann, glaube ich, diese Möglichkeit, sehr leicht da abzudriften in so ein absolut toxisches Männlichkeitsbild, wo Gefühle eben immer Schwäche sind.
Ja. Okay, auf jeden Fall hat das, was du da tust, auch das Team von Freunde fürs Leben extrem angesprochen, was dann dazu geführt hat, dass sie dich kontaktiert haben. Weißt du noch, wie das vonstatten gegangen ist?
Ich glaube, über Instagram habt ihr mich angeschrieben. Und ich weiß auch gar nicht, wie konkret die Anfrage, ob das schon für den Podcast war oder eher einfach, hey, wollen wir mal sprechen und gucken, ob irgendwas zusammen machbar ist. Und fand ich sympathisch, was der Verein macht, und hatte ich Lust drauf.
Cool. Ja, ja, genau, vielleicht zur Erklärung. Also der Anlass war im Grunde der 10. September. Das ist nämlich jedes Jahr der Welttag der Suizidprävention. Und der Verein macht jedes Jahr zu diesem Anlass, zu diesem Welttag der Suizidprävention, eine Aktion. In der Vergangenheit war das 600 Leben. Das war eine Aktion vor dem Brandenburger Tor zu gedenken der circa 600 junge Menschen, die sich jedes Jahr das Leben nehmen. Es gab Kleben fürs Leben, das war eine Sticker-Klebeaktion, so mit Hinweisen auf Hilfsangebote. Und gerade aktuell sind wieder neue Zahlen veröffentlicht worden, die zeigen, dass 2023 Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Menschen war. Also vor Verkehrsunfällen, vor Krebs vor allem. Wenn man dann noch bedenkt, dass an jedem Suizid ungefähr noch 6 Familienangehörige betroffen sind, dann kann man ja ein bisschen hochrechnen, was das für eine Relevanz hat in der Gesellschaft, dieses Thema. Genau, und so war es dann halt eben, dass der Verein sich überlegt hat, okay, wir müssen wieder was ganz Besonderes machen, eine gute Aktion, und haben dich dann kontaktiert. Magst du erzählen, was dabei herausgekommen ist, was ihr euch überlegt habt?
Ja, eben einmal dieser Live-Podcast hier, bei dem ihr jetzt da seid oder den ihr zu Hause gerade hört. Und da vorne links hängen 2 T-Shirts, auf denen vorne einmal Chief X Freunde fürs Leben, oder ich glaube andersrum, Freunde fürs Leben X Chief steht, und auf der Rückseite Heute will ich leben. Und ja, ich glaube, wir waren uns sehr schnell einig, welcher Spruch es für die Rückseite des T-Shirts wird. Und Das T-Shirt wird es jetzt im Online-Shop von mir geben und ein Teil des Erlöses geht an euch, an Freunde fürs Leben. Und ich freue mich sehr. Ich finde, die T-Shirts sind sehr schön geworden. Ja.
Genau, heute will ich leben, steht auf der Rückseite. Was bedeutet der Satz für dich? Was steht dahinter?
Ich glaube, geschrieben habe ich ihn an einem der ersten Tage in der Klinik. Ich war vor anderthalb Jahren bin ich mit einem Burnout in der Klinik gegangen, weil ich gemerkt habe, es geht gerade gar nicht mehr. Und da sind dann so, ich würde sagen, so nach einer Woche habe ich angefangen, da auch wieder zu schreiben. Und ich glaube, der erste Text da war Tag für Tag für Tag und Stück für Stück für Stück, weil sich das sehr danach angefühlt hat und eben auch heute will ich leben. Weil das schon, also ich war nie lebensmüde in meinem ganzen Leben. So, ich liebe es, am Leben zu sein und erfahren zu dürfen. So, da geht es auch nachher in dem Text drum. Aber trotzdem war der Punkt, an dem ich an die Klinik gegangen bin, der, wo ich dachte, eigentlich ist Sein gerade schwieriger als nicht zu sein. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, stopp. Dann meine Mutter angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche irgendwie eine Klinik oder irgendwas. Und bin dann zu ihr und genau da ist dann nach ein paar Tagen in dieser Klinik und diesem Gefühl, ich habe hier einen Ort, wo ich geborgen bin, wo ich keinen Abwasch machen muss, ich muss mich nicht ums Essen kümmern. Also so, da werden ja alles, was Alltag ist, wird erstmal eigentlich von einem genommen. Und dazu gibt es viele Hilfsangebote und in diesem Rahmen war dann für mich so das Gefühl, ja, aber so ist schon, also ja, ist dann dieser Text, heute will ich leben, entstanden.
Was würdest du rückblickend sagen? Was waren die größte Hürde für diese Entscheidung, sich das einzugestehen? So, hey, das hat jetzt eine Dimension angenommen, dass ich da selber für mich nicht mit klarkomme? Oder dann das ganz Logistische? Also, wo gibt es denn überhaupt so eine Klinik? Oder was sind denn die Schritte?
Also, ich glaube, der Punkt ist, ich habe davor alles Mögliche, es gab so eine fast manische Phase, bevor dieser Schritt war, ich gehe in die Klinik, in der ich alles Mögliche nochmal versucht habe. Ich habe mir irgendwie an einem Montag, also es hat angefangen, dass ich eine Schlafstörung entwickelt habe. Ich abends ins Bett gegangen bin und mein Kopf nicht runterfuhr, sondern der durchgehend bei der Arbeit blieb und ich dann irgendwie bis 5 bis 6 wach gelegen habe, dann irgendwie kurz geschlafen habe, dann irgendwann wach geworden bin, weil es hell war. Und dann wieder nicht mehr einschlafen konnte, weil der Kopf einfach nicht zur Ruhe kam. Und das ging über Wochen so und wurde immer stärker. Und dann kam so diese Phase, in der ich so hektisch versucht habe, jetzt Lösungen dafür zu finden. Ich bin irgendwie an einem Montag vormittags von meiner Wohnung hier um die Ecke in den Apple Store gefahren und habe mir ein zweites Handy gekauft. Ich dachte, wenn ich jetzt ein Diensthandy habe, dann geht's mir besser. Und war ich kurz davor, noch einen Hund zu adoptieren. Ich dachte, wenn ich einen Hund habe, dann habe ich was mich rausbringt. Ich gehe spazieren. Ich habe mir eine kleine Konsole gekauft, weil ich dachte, dann kann ich nicht an mein Handy und arbeiten, weil meine Hände sind beschäftigt. Also ich habe so alle möglichen Sachen gemacht und dann war bei meinem Hausarzt, weil ich dachte, vielleicht sind auch meine Schilddrüsenmedikamente falsch eingestellt. Und habe ich also so ganz alles Mögliche ausprobiert. Und dann war ich an einem Mittwochabend mit Freundinnen von mir essen und habe da irgendwann gemerkt, okay, es geht gerade nicht gut. Und habe da abgebrochen, bin nach Hause gefahren, obwohl es eigentlich ein richtig schöner Abend war. Und hatte dann am Donnerstagvormittag einen Videocall, bei dem ich irgendwie direkt aus dem Bett in diesen Videocall irgendwie durchs Zimmer gelaufen, diesen Videocall gemacht. Und als der vorbei war, stand ich noch so eine Viertelstunde in meinem Zimmer und habe einfach irgendwann angefangen zu weinen, weil ich irgendwie nicht so genau wusste. Ich wusste, irgendwann kommen gleich so zwei Zuhause-Überwachungskameras, die ich mir gekauft habe, weil der Hund ja morgen kommt. Und ich wusste, ich muss eigentlich jetzt noch zu fressen haben. Ich muss noch so ein Hundebett kaufen und Futter. Und am Freitag wäre dann so ein Hund zum Probewohnen fürs Wochenende zu mir gekommen. Und stand dann aber eben irgendwie in Unterhose und T-Shirt heulend in meinem Schlafzimmer nach diesem Videocall und habe dann entschieden, okay, nee, so das kann es jetzt nicht sein. Die Frau, von der ich den Hund adoptiert sollte, angelogen, gesagt, meine Mutter sei gestürzt. Ich muss mich jetzt um meine Mutter kümmern, weil ich Angst hatte, dass ich, wenn ich ihr sage, ich muss jetzt in eine Klinik, ich vielleicht nicht später nochmal einen Hund von ihr adoptieren darf. Und also auch da ist ja irgendwie so Stigmatisierung schon so internalisiert, dass ich mich nicht mal irgendwie einer fremden Frau, von der ich einen Hund adoptieren wollte, getraut habe, was zu sagen. Und habe dann eine Tasche gepackt, sehr wirr. Ich glaube, ich hatte so 24 Paar Socken, 2 Unterhosen. Und das war es gefühlt. Und
klingt für mich eigentlich
normaler Wochenendskoffer. Und bin dann von meiner Wohnung zum Hauptbahnhof hier in Berlin. Hab auf dem Weg dahin mir einen Zug zu meiner Mutter nach Salzgitter gebucht. Sie angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss irgendwie in eine Klinik. Ich komme jetzt nach Hause. Und war dann am Hauptbahnhof und es hat irgendwie noch eine Stunde gedauert, bis der nächste Zug Richtung meiner Mutter fuhr. Und diese Stunde habe ich dann da am Gleis gewartet. Und da ging es mir gefühlt schon besser, weil ich das Gefühl habe, ich komme wieder in Handeln und ich kann was machen. Und während ich an dem Gleis war, hat dann mein Hausarzt mich angerufen und erzählt, ja, Herr Becker, also Ihre Blutwerte, ist alles gut. Schilddrüsenwerte, Tabletten sind richtig eingestellt. Haben Sie mal über Stress nachgedacht? Und ich war so, ja, seit anderthalb Stunden habe ich auch eingesehen, dass es das wohl sein wird. Und den Moment, sehr guter Becker. Und ja, dann bin ich zu meiner Mutter und die haben sich dann darum gekümmert, dass ich einen Klinikplatz finde.
Mhm. Ja, also du klingst es, also du erzählst es so unterhaltsam. Vielen Dank dafür. Und es ist aber was viele beschäftigt, ne? Also zum Beispiel auch die Abklärung des Körperlichen. Mhm. Also dass damit beschäftigen sich viele ganz schön lange, weil das geht hin bis zu nee, dann hat meine Ärztin wohl keine Ahnung. Dann gehe ich mal zum nächsten Arzt und bis dann nochmal die Erkenntnis kommt, so, nee, das ist es gar nicht. Das ist was in den Gesprächen hier im Podcast auch immer wieder auftaucht, auf jeden Fall. Hast du für dich Erkenntnisse gewonnen, wann diese Themen in dein Leben gekommen sind? Also
die Angststörung?
Ja.
Ich habe mein Leben lang immer schon sehr viel Angst vor dem Tod gehabt. So, dass wenn ich an diesen Zustand des Nicht-mehr-Seins gedacht habe, dass das sich mein ganzer Magen umgedreht hat und das sich angefühlt hat wie so ein schwarzes Loch, in das ich reinfalle. Das kenne ich eigentlich schon immer. Und das sind immer schon so eine Art Panikattacken gewesen, die ich bei dem Thema hatte. Angefangen hat es dann im Januar 2020, also so ein, zwei Monate bevor Corona irgendwie angefangen hat, hatte ich meine erste Panikattacke während dem Frühdienst. Also als ich in der Pflege gearbeitet habe, Sonntag Frühdienst. Und war mir da dann auch sicher, okay, ich habe einen Herzinfarkt. So, dass so wie ich mich jetzt gerade fühle, ist nicht normal. Das ist so körperlich. Das muss gerade was Schlimmes sein. Und habe mich dann von einer Kollegin, die eine andere Wohngruppe betreut hat, ins Krankenhaus bringen lassen. Und da wird man dann ja auch, wenn man eben reinkommt mit, ich habe eine enge Brust, mein Puls fühlt sich komisch an. Außerdem, glaube ich, kribbelt mein einer Arm. Wenn man mit den Symptomen in eine Notaufnahme kommt, dann nehmen die einen schon sehr ernst und haben dann sehr schnell einmal Blut abgenommen, um die Herzwerte im Blut zu checken und machen so ein ganz schnelles 12-Kanal- oder 10-Kanal-EKG. Und dann war auch so 20 Minuten später, war dann alles klar, ist kein Herzinfarkt. Und dann habe ich nochmal so 2-3 Stunden gewartet und kam die Ärztin und meinte, ja, Becker, hatten Sie schon mal eine Panikattacke? Dann habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Und habe dann aber auch nicht groß weiter nachgefragt, was es ist. Und die hat dann damals gesagt, meine Schilddrüsenhormone sind nicht so gut. Das wurde da entdeckt und eingestellt. Und dann ist daraus aber eben geworden, auch erstmal so ein bisschen hypochondrisches, so vielleicht haben die ja doch was übersehen, weil so eine Panikattacke sich ja unglaublich echt anfühlt. So, weil es ja dieser Auslöser ist im Gehirn, aber die Reaktion, das ganze Programm, was der Körper abrattert, ist ja dann nicht mehr Fantasie. Also so, dass die Durchblutung im Magen runtergefahren wird, dass der Atem flacher wird, dass die Durchblutung in den Armen und Beinen zurückgefahren wird. Also so diese ganzen Sachen sind ja komplett echte Dinge, die man erlebt. Und hab mich da sehr schwer getan zu glauben, dass das trotzdem nur durch diese Angst ausgelöst wird. Und das war dann bei mir wie so ein Strudel, der sich ganz schnell immer schneller gedreht hat, dem ich dabei auch zugeguckt habe. Also ich wusste die ganze Zeit, ich verliere gerade komplett die Kontrolle und drehe mich da in so einen Angstkreislauf rein. Das hat so 2-3 Wochen gedauert, bis ich Angst hatte, alleine zu sein. So, das war dann mein Glück, dass Corona gerade anfing und dann irgendwie Uni von zu Hause ging, sodass meine Partnerin bei mir einziehen konnte und weil ich es nicht ausgehalten habe, alleine zu sein. Und dann irgendwann habe ich den Begriff Heart Anxiety, also Herzangst, gefunden. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Angststörung, ein bisschen hypochondrisch. Und habe darüber dann zum ersten Mal begriffen, dass die ganzen Ärzte, die mich jetzt untersucht haben, vielleicht doch recht haben. Und die das eben hauptberuflich machen, im Gegensatz zu mir, der es halt ein bisschen gegoogelt hat. Und also das hat aber trotzdem Zeit gebraucht und ich hatte dann ersten Termin bei einer Psychiaterin, weil ich wusste, bis ich irgendwie einen Termin bei einer Psychologin finde, das wird länger dauern. Und habe dann da so ein, die haben ein leichtes Beruhigungsmittel bekommen, was ich als Bedarfsmedikation nehmen konnte. Und als ich dann bei der Psychologin war für eine Verhaltenstherapie, hat die aber auch am Anfang eben gesagt, so das einmal zum Hausarzt das Herz checken lassen. So, weil sie jetzt auch nicht Lust hat, eine Verhaltenstherapie mit mir zu machen. Wie gesagt, sie ignorieren das jetzt. Sie gehen da durch, durch die Angststörung. Dann ist halt ohne jetzt doch irgendwie Herzflattern irgendwas Ungesundes. Und aber eben auch mit der Klare und nach diesem einen Arztbesuch war es das dann aber auch. Ja. So, das musste dann in so halt Verhaltenstherapie, ich weiß nicht, ich hatte nach der ersten Panikattacke so eine Apple Watch, die monatelang in der Schublade lag, wieder rausgekramt und ganz festgetragen, weil die so eine kleine eingebaute EKG-Funktion hat. Keine Ahnung, wie gut die funktioniert, aber mir hat sie auf jeden Fall immer wieder geholfen, zu glauben, okay, ich sterbe doch nicht. Und so die musste ich dann in dieser Verhaltenstherapie, musste diese Apple Watch wieder weglegen, weil das so diese ganzen Sicherheitsanker oder Mechanismen, die man sich dann aufbaut, um eben dieser Panikattacke auszuweichen, aber die eben nicht helfen, um bei der Angststörung voranzukommen.
Ja, okay. Und dennoch natürlich total wichtig, das abzuklären. Ne? Ist es was Körperliches oder nicht?
Ja, ja.
Und ich finde es super interessant, was du gerade erzählst, eben zu sagen, also ins Krankenhaus gegangen, weil du die Symptome einer Herzattacke hattest. Und nochmal zu sagen, es fühlt sich halt eben auch echt an. Und das ist was ich hier in den Gesprächen, in den Podcast-Gesprächen auch gelernt habe, weil ein Stück weit war für mich dieser Begriff psychosomatisch auch noch so ein bisschen behaftet mit sich einbilden oder so. Aber es gibt halt eben Wechselwirkungen. Also so wie einen halt auch eine chronische Krankheit natürlich mental belastet und eine Rückwirkung auf den mentalen Zustand hat, kann der mentale Zustand eben auch sich körperliche Symptome haben. So, ja. Also ich habe das früher, würde ich sagen, auf jeden Fall so ein bisschen belächelt oder so und musste erst lernen, dass das halt eben einfach wirklich einen ernstzunehmenden Zusammenhang hat. So. Was hast du denn, ich habe noch ein Zitat, ich habe noch einen Text von dir, den muss ich kurz einwerfen. Sorry, dass ich manchmal so nervös und ängstlich bin, aber es konnte ja niemand ahnen, dass alles gut geht. Habe ich gelesen und dachte, ja, hat er auch echt recht. Wirklich, also das hat auf jeden Fall bei mir begriffen. Was sind denn die Tools, die du gelernt hast, vielleicht auch dann in deinem Klinikaufenthalt eben nicht vom Schlechtesten auszugehen, sondern auch vom Besten auszugehen. Wir dürfen alles erwarten, auch das Beste.
Die Tools, ich glaube, es war schon auch so ein bisschen so in Glaubenssätze, also was sind so Gedankenmuster, die man immer wieder automatisch durchrattert. Und bei mir war es eben immer etwas, in meinem Körper fühlt sich komisch an, ich sterbe. So, das war ein sehr, sehr festgefahrener Weg. Und den aufzubrechen. Und das war dann viel über Expositionstherapie. Also das war eben, also eine der Expositionen war, ich trage meinen Apple Watch nicht und muss das halt jetzt einfach ohne aushalten. Und ich habe auch für die Zeit der Therapie das Promethazin, das Beruhigungsmittel, was ich hatte, meiner Therapeutin gegeben, weil ich das auch eigentlich immer bei mir hatte. Ich hatte immer in meinem Rucksack, wenn ich zur Arbeit bin, wenn ich für ein Wochenende hingefahren, ich hatte immer dieses Medikament dabei, weil das eben so für mich dann so ein Sicherheitsanker war, mit dem ich wusste, im Zweifelsfall, wenn ich jetzt eine Panikattacke kriege, ich muss nicht die Nacht aushalten, sondern ich kann dieses Medikament nehmen. Und das hilft aber nicht dabei, um diese Angst vor der Angst, die ja irgendwann bei einer Angststörung sehr schnell das größere Problem wird, dass die Panikattacke selber, die ist halt irgendwie nach 5 bis 15 Minuten oder so, ist die ja vorbei. So, weil so lange kann der Körper dieses Angstniveau ja gar nicht hochhalten, so diese absolute Eskalation. Aber dieses sich durchgehend fürchten davor, es könnte was passieren, dass ich jedes Mal, bevor ich in die U-Bahn gegangen bin, meine Jacke ausgezogen habe, weil warm und eng war bei mir immer, krieg eine Panikattacke. So, dass ich, wenn ich wie mit dem Uber irgendwie nachts in Berlin irgendwann gefahren bin, sofort hinten das Fenster aufgemacht habe, weil warm und eng ist eine Panikattacke. So, und diese ganzen Ausweichmechanismen irgendwie erstmal zu erkennen. So, das war eben ein großer Teil von der Therapie, immer wieder zu gucken, was für Sicherheitsmethoden habe ich mir jetzt gerade wieder gesucht, um mich da vor Panikattacken zu schützen. Also das war ein großer Teil und dann eben begleitet auch und auch alleine immer wieder zu lernen, diese Panikattacken auszuhalten, weil ja nichts passiert. Mhm. Also so, es ist unangenehm und anstrengend, aber es passiert nichts. Und so diese Phasen mit der Angst vor der Panikattacke fand ich oft viel, viel anstrengender, weil das auch mal 3-4 Stunden sein konnten, als dann diese 5 Minuten, wo der Körper einmal richtig losgelegt hat.
Ja, verstehe. Okay. Also sich klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sich mit dem Zustand auch anfreunden und zu akzeptieren, ja, der ist jetzt da, aber der geht auch wieder weg?
Ja, genau. Also Angststörungen haben eine wahnsinnig gute Heilbarkeitsquote. So, das ist, die sind sehr gut therapierbar mit Verhaltenstherapie. Bestimmt auch gesprächstherapeutische Ansätze, die da sehr gut funktionieren. Also so, das ist die, können einen richtig, richtig doll einschränken, aber man kann auch richtig, richtig gut mit denen leben. Mhm. So, das war, ja.
Würdest du sagen, du hast eine Sensibilität für dich selber entwickelt? Also, dass du so, schon so ein Gespür hast und dich darauf eintunen kannst, was da auf dich zukommt und dir das eine Ruhe auch gibt im Umgang mit den Zuständen?
Es gibt schon auch immer noch Panikattacken, die mich immer noch anstrengen. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall inzwischen sensibler geworden dafür, wenn ich merke, ich fange wieder an, mehr Angstattacken zu kriegen. So, das war eben auch in dieser Zeit, bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich ganz, ganz viele Panikattacken. Und so, die sind bei mir immer eigentlich so ein Stress- und Erschöpfungsanzeiger. Mhm. Und jetzt auch der, gefühlt war das letzte freie Wochenende im Mai. Und das habe ich jetzt den Juli und den August über auch sehr gemerkt. So, dass das wieder anstrengender wurde und ich jetzt sehr froh war, irgendwie 10 Tage mal im Bus geschlafen zu haben. Und irgendwie ein bisschen so aus meinem schon sehr selbstgebauten Hamsterrad auch rauszukommen.
Das heißt, man fängt an, dann prophylaktischer zu agieren und dann schon dafür zu sorgen, dass man sich seinen Tagesablauf auch so baut, dass man dann nicht über die Monate wieder da so reingerät, oder?
Ja, also ich versuche es, und wie gesagt, diesen Sommer ist mir gar nicht gelungen. Also so eins der Ziele, die ich mir nach der Klinik gesetzt hatte, war, wenn ich ein Wochenende arbeite, dann nehme ich mir Montag, Dienstag frei oder Mittwoch, Donnerstag, wie auch immer, dass ich mir dieses Wochenende nachhole. Und das ist mir diesen Sommer nicht gut gelungen und habe es dann aber auch eben spätestens im August gemerkt, ja, merke ich jetzt auch, dass das nicht gut geklappt hat, und dann wieder bewusster darauf geachtet, mir irgendwie Pausen zu nehmen. Und ja, freue mich jetzt sehr auf den September und Oktober, weil die echt ruhig sind.
Okay, sehr gut. Ja. Nochmal kurz so zu diesem Klinikaufenthalt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange hat denn das gedauert, bis du gemerkt hast, ich bin hier gut aufgehoben und mich wird das voranbringen, mir wird das helfen?
Ich glaube, sehr schnell. Also so, ich glaube, das war nach dem ersten Einzelgespräch mit der Therapeutin, der Bezugstherapeutin, die ich bei dem Aufenthalt hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, das so die, auch das hätte ich machen, das ist ja auch hauptberuflich. So die, das ist, also das ist ja, also das Einzige, woran, glaube ich, eine Therapie scheitern kann, ist, dass man auf der Beziehungsebene mit dem Therapeuten, der Therapeutin nicht zurechtkommt. Dann muss man sich wen anders suchen, aber fachlich sind die eigentlich alle gut. Und es gab dann auch so einen sehr gruppentherapiebasierten Ansatz in der Klinik, in der ich war. Und auch da habe ich, so, ich glaube, die ersten 4 Wochen habe ich mich in der Gruppentherapie, habe ich halt zu den Problemen der anderen gerne mal was gesagt, so, aber es gab am Anfang immer die Runde, wir hatten Anliegen, wo jeder sagen musste, wenn man ein Thema hat für die Gruppensitzung, was man behandeln möchte in der Gruppe, und das habe ich mich am Anfang nicht getraut. So, das hat eben so ein paar Wochen gedauert, bis ich dann irgendwann in einer Sitzung, als niemand sich gemeldet hat, gesagt, okay, dann würde ich jetzt vielleicht mal. Und das war, glaube ich, für mich in der Therapie eine der so bedeutsamsten Sitzungen, weil ich da dann 1,5 Stunden hatte, in dem ich eigentlich einfach Menschen von meinen letzten 3 Jahren zu dem Zeitpunkt erzählen konnte und das Feedback bekommen hatte, ja, ist echt viel. So, und das irgendwie mit denen dann auseinanderzudröseln. Also eins von den Dingen, die mich damit in diese Klinik gebracht haben, war, dass wenn so eins der, also ich hatte ganz viele Überforderungen in diesen Jahren davor gehabt, und immer wenn ich irgendwie an eine gefühlt daran denken musste oder eine präsent war, kam das so wie bei Indiana Jones, so diese Kugel, die von hinten hergerollt waren, die ein so ein dickes Knäuel, die so auf mich zugerast sind. Und in dieser Sitzung in der Klinik und in den Einzelsitzungen danach war so für mich super hilfreich, diesen Knoten einfach mal auseinanderzunehmen. Und dass es okay ist, wenn mein toter Vater kommt und eine Überforderung für mich ist, oder so dieses, mit Instagram ist übelst toll, ist ein krasses Privileg, aber ist auch eine Überforderung und stressig, so, und irgendwie Umzüge, also so finanzieller Stress, so, dass diese ganzen Dinge, dass die ihren Raum haben dürfen, als Problem da zu sein und eine Überforderung auch zu sein und etwas zu sein, wovon ich einfach überfordert bin und gerade nicht die Lösung für weiß, aber die müssen sich nicht immer alle an den Händen haben, so, dass die können für sich kommen. Und das war für mich, glaube ich, sehr, sehr hilfreich in der Klinik. Und ich war auch nur 6 Wochen da, was zu einem guten Teil daran hing, dass es eine Privatklinik war und ich mir auch die 7. Woche nicht mehr hätte leisten können. Aber trotzdem hatte ich auch, also so, das hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass ich bei allen Anwendungen, die es gab, da war. Weil ich immer wusste, jeder Tag hier kostet 320 Euro.
Das ist, das nehme ich mit.
Das war, ich habe mein komplettes Erspartes auf Null gesetzt damit. Und es war ein bisschen schwierig, als ich irgendwann Steuern nachzahlen musste. Aber naja, das...
es war trotzdem lustig. Eine hervorragende Investition.
Auf jeden Fall. Also so, ich habe auch nicht... es gab eben die Option, ich gehe jetzt in eine Klinik und das kostet mich irgendwie 15.000 Euro. Oder ich warte ein halbes Jahr, bis ich einen Kassenplatz kriege und in diesem halben Jahr kann ich nicht arbeiten. Mhm. Und das wird mich ungefähr dieselbe Summe kosten. Nur, dass ich quasi länger jetzt leide. Und dann war ich eben in dieser privilegierten Situation zu sagen, okay, dann mache ich mich jetzt pleite, aber muss nicht jetzt ein halbes Jahr aushalten, bis ich irgendwo einen Platz kriege.
Ja. Ja, Basti, ich baue jetzt mal einen Cliffhanger ein.
Ja.
Nämlich, wie du es schaffst, deine Zustände, die du erlebt hast und teilweise ja immer noch erlebst und die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, wie du es schaffst, diese Dinge zu transformieren und daraus was Kreatives zu schaffen. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. Und wir lassen es uns aber nicht nehmen, jetzt noch einem Klassiker dieser Podcast-Reihe nachzukommen, nämlich einen Song auf die Kopfsalat-Playlist zu setzen.
Ja.
So, weil was gibt es Schöneres als Musik, als Lebensbegleiter? Und du hast uns einen Song mitgebracht.
Ja, ich habe mitgebracht Song I Made Up to Stop Myself from Having a Panic Attack Just Now.
Das ist ein griffiger Titel. Der geht ins Ohr.
Von Field Medic heißt er. Ich weiß gar nicht, was er sonst für Musik macht. Das ist so ein 45-Minuten-Song.
Danke so, dafür.
So mantramäßig irgendwie, es wird alles wieder gut. Das ist gerade ein Problem, finde ich eine Lösung für. Und ich glaube, es ist tatsächlich einfach dieses gesummte Mantra von diesem Musiker, was er für sich für Panikattacken gefunden hat. Und das hat mir irgendwann eine Freundin mal geschickt. Und es funktioniert sehr gut, finde ich.
Ja, sehr gut. Vielen Dank dafür und danke auch, dass du den Radio-Edit ausgewählt hast mit 45 Minuten.
So. Sekunden.
Achso, Sekunden.
Habe ich Minuten gesagt?
Nee, ja, ich habe Minuten verstanden.
Okay, nee. Nee, es sind 45 Sekunden. Also ich glaube, er geht zweimal dieses mantraartige Ding durch.
Okay, ja cool, bin ich ein bisschen beruhigt. Gleichzeitig der Hinweis wird bei Spotify nicht als Stream gewertet mit 45
genau.
Sekunden.
Ja, aber verdient er nichts mit, aber mir hat es schon oft gut getan.
Okay. Ja, danke dafür. Ich packe auch noch was drauf, beziehungsweise, weißt du was, ich packe zwei Songs drauf, weil was sollen sie machen?
Ja, also ja, meiner ist ja auch so kurz.
Ich muss es kompensieren, genau. Und es gibt ja auch keine Playlist-Polizei oder so, die kommt. Das eine ist, ehrlich gesagt, es passt halt einfach Anxiety von Doechi.
Ja.
Und Berkan, ein Künstler, den wir auch schon mal in einem unserer Formate zu Gast hatten, auch mit einem Titel Angst. Und Zitat daraus, wenn sie sagen, ich kann es nicht, dann mache ich es zweimal. Das ist eigentlich mein Lebensmotto, deswegen machen wir auch gleich noch eine zweite Aufzeichnung. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.